Karl hat uns den Text aus dem Brief an Ephesus vorgelesen, über den wir heute Morgen ein bisschen gemeinsam nachdenken wollen. Um dieses Sendschreiben, so heißt es ja in der theologischen Auslegung, um dieses Sendschreiben, also diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus, vielleicht ein bisschen besser einordnen und verstehen zu können, habe ich etwas vorbereitet, um euch zu zeigen, in welche Situation hinein dieser Brief geschrieben wurde. Ephesus war zu der Zeit eine sehr interessante Stadt, und wenn man über die Entstehung und über die Entwicklung der Gemeinde, die dort angeschrieben wird durch diesen Brief, ein bisschen nachdenkt, dann ist es sehr wichtig, über diese Entstehung auch ein bisschen nachzudenken. Ephesus war nicht nur ein kleines Nest oder eine kleine Stadt, sondern, wie hier rekonstruiert, eine der drittgrößten Städte in der damaligen Zeit, in der Antike. Was meint ihr, wie viele Einwohner hatte Ephesus zur Zeit des Sendschreibens, circa 100 nach Christus? Der Karl hat es noch gelesen, glaube ich. Also 200 bis 250.000 Einwohner. Diese Stadt erstreckte sich an der Mündung eines großen Flusses, des Flusses Kaistros, ins Meer, in die Ägäis, ins Ägäische Meer. Und diese Stadt, wie ich sagte, war eine wohlhabende Stadt des Altertums. Wie man hier ein bisschen sehen kann, hatte sie eine sehr zentrale Lage. Dort vorne ist der Hafen, der dann ins Meer mündet. Der Fluss, der kommt hier oben von den Bergen ins Meer. Und so war sie eine Stadt, die viel Handel trieb, die eine große industrielle Ausweitung hatte. Import, Export, das war für sie das Gängige. Die Wirtschaft florierte, aber auch die Kultur in Ephesus florierte. Eines der sieben Weltwunder des Altertums war dieser Tempel, der Tempel der Artemis. Das ist natürlich eine Rekonstruktion, den gibt es nicht mehr. Es steht nur mehr eine Säule, die ich euch auch zeigen will, von diesem gewaltigen Bauwerk an dieser Stelle in einem Sumpfgebiet. Alles andere ist verschwunden. Aber so hat Paulus Ephesus vorgefunden, als er circa 55 nach Christus dorthin kam und die Gemeinde gründete. Auch religiös war Ephesus eine hervorragende Stadt, zumindest unter Anführungszeichen. Sie hatte diesen gewaltigen Tempel, das Artemision, und die Göttin, die angeblich vom Himmel gefallen war. Diese Göttin, das ist eine Statue von ihr, war die Göttin der Fruchtbarkeit, und sie hieß Artemis oder, wie wir es im Neuen Testament finden, Diana. Das war der römische Name dieser Göttin. Die wurde verehrt ganz gewaltig, ganz gewaltig. Nicht nur in Ephesus, sondern in der ganzen römischen Welt seiner Zeit und in der Provinz Asien in der Zeit natürlich besonders. Das ist die Säule, die noch gefunden wurde von diesem gewaltigen Tempel. Ephesus wurde später durch ein Erdbeben zerstört. Etwas, was wir wahrscheinlich kennen oder nicht, das ist die sogenannte Celsius-Bibliothek in Ephesus. Nur eines von vielen, vielen Gebäuden. Diese Bibliothek übrigens und die Rekonstruktion, der Neuaufbau der Ausgrabungen, das haben die Österreicher gemacht. Die graben schon über 100 Jahre an dieser Stätte und so haben sie sie also restauriert. Das war ein Teil der sogenannten Prachtstraße in Ephesus mit vielen anderen Tempeln, mit Aquarien hätte ich bald gesagt, mit Thermen und so weiter. Dann hatten sie natürlich dort zum Meer hin diese Kuretenstraße, und am Ende dieser Straße war das sogenannte Große Theater. 25.000 Menschen hatten in diesem Theater Platz. Also auch der Sport wurde in Ephesus großgeschrieben. Drei Städten waren wichtig damals, Da war die Olympischen Spiele in Olympia, dann die Korinthischen Spiele in Korinth und die Asiatischen Spiele in Ephesus. 25.000 Leute waren dort zugegen bei diesen Spielen. Und hier heraus kamen die wilden Tiere, die dann mit den Gladiatoren und anderen Dingen, natürlich auch Theateraufführungen waren dort zu sehen, zum Kampf kamen. Und wenn ihr den Korintherbrief lest, dann schreibt dort der Apostel Paulus, er habe mit wilden Tieren in Ephesus gekämpft. Wahrscheinlich in diesem Theater. In dem habe ich dankenswerterweise übrigens auch schon gepredigt, als ich mit einer Reisegruppe einmal dort war. Ephesus, das ist der Hadrianstempel. Jetzt gehe ich ganz schnell durch. Nachdem also diese Stadt dort so gewaltig war, fragt man sich, wie sind denn die Gemeinden dort entstanden? Wohin gingen die Apostel? Paulus kam nach Ephesus und gründete die Gemeinde, aber auch Johannes, der hier von Jerusalem, so sagt die Tradition, nach Ephesus kam, die anderen Apostel gingen woanders hin, in die damalige Welt, aber auch Johannes kam nach Ephesus. Das beweist auch oder deutet darauf hin, dass es in Ephesus in den Ruinen diese gewaltige Kirche oder die Kathedrale gegeben hat, nämlich die Kirche des heiligen Johannes. Er ist wahrscheinlich auch dort gewesen und hat dort nach Paulus gedient. Er hat auch, bitte, das ist jetzt auch eine Tradition, wen mitgenommen, höchstwahrscheinlich nach Ephesus, nämlich die Maria, die Mutter Jesu. Wer erinnert sich, als Jesus am Kreuz hing, da schaute er hinunter und wer war dort? Johannes und Maria, die Mutter Jesu. Und da sagte er zu ihm, das ist deine Mutter. Und zu ihr sagte er, das ist dein Sohn. Und von daher geht man aus, dass er, als er nach Ephesus kam, die Witwe, also die Mutter Jesu, mitgenommen hat, um sie zu betreuen und zu versorgen. Und das ist das sogenannte Haus der Maria, natürlich restauriert und wieder aufgebaut in Ephesus. Johannes wurde aber dann später wohin gebracht? Auf die Insel Patmos. Eine wunderschöne, kleine, gemütliche, touristische Insel. Ihr seht dort die Kreuzfahrtschiffe, die heute dort anlegen und die Leute hinbringen, um dort etwas zu sehen, was ich euch nicht vorenthalten möchte, nämlich das sogenannte Johanneskloster. Wir haben im ersten Brief, im ersten Kapitel der Offenbarung gelesen, dass Johannes geschrieben hat von Patmos, wohin er um seines Glaubens willen verbannt war. Es ist interessant, Patmos ist eine ganz kleine Insel, eine ganz kleine Insel. Und wenn wir wissen, dass heute noch auf ganz kleine Inseln Hochsicherheitsgefängnisse gebaut werden, dann kann man sich vorstellen, warum man den Johannes gerade hierhin gebracht hat. Dort gab es kein Entkommen, rundherum nur Wasser, schwer bewacht von den Soldaten. Wer dort gefangen war, der war gefangen. Und auf dieser Insel, in diesem Kloster, da kann man auch sehr herrlich speisen und herumgehen, eine interessante Anlage, die auch heute noch existiert, es ist ein griechisch-orthodoxes Kloster, gibt es eine sogenannte Höhle, die Höhle der Offenbarung. Ob das genau der Platz war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls waren wir dort drinnen mit unserer Reisegruppe und haben diese Höhle besichtigt. Ich kann euch sagen, wenn man da drinnen steht, vielleicht denkt ihr, naja, der Georg, gell? Da läuft einem der Schweiß über den Rücken, da kriegt man Gänsehaut. Wenn man daran denkt, dass hier einmal ein Apostel saß, ob in dieser Höhle oder nicht, wie immer, dass ihm Gott etwas zeigte, was heute noch in der Zukunft liegt. Und dieser Mann hat das, wie es in der Offenbarung 1 heißt, niedergeschrieben. Und wir lesen das heute nach 2000 Jahren, dann läuft es einem wirklich kalt über den Rücken. Hier hat Gott Geschichte gemacht. Geschichte, ja, Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Da drinnen haben wir den Choral gesungen, großer Gott, wir loben dich. Und dem alten Pater, der so einen Bart hatte, dem liefen die Tränen über die Wangen oder über den Bart, als er hörte, dass hier eine Gruppe Gott lobt. Das ist scheinbar auch dort nicht alltäglich. Also so viel mal zu Ephesus. Ich habe mich gefragt, wenn wir das Altertum betrachten, wie entstanden und wie viel ungefähr Gemeinden entstanden in diesen 50 Jahren nach Jesu Himmelfahrt. In einem Atlas habe ich dieses Bild gefunden. Die Gemeinden bis nach Rom, bis nach hinten Ägypten runter, Alexandria, dann das ganze asiatische Raum, hier ist heute die Türkei und hier sind auch die Gemeinden, von denen wir lesen werden, die sogenannten sieben Gemeinden der Sendschreiben. Wie die damals alle genau entstanden sind, das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber eins ist interessant, dass gerade Paulus auf seinen Missionsreisen hierher nach Ephesus kam und hier wie aufgefädelt an der Reihe der Kette sind die Gemeinden der sogenannten sieben Sendschreiben. Also wir müssen uns das nicht nur geistig vorstellen, dass da irgendetwas ist, was wir in der Offenbarung lesen, sondern tatsächlich ist das auf unserer Welt, in unseren Landen oder in den Landen dort so passiert und geschehen. Paulus ist also bei seiner zweiten und später auch bei seiner dritten Missionsreise dorthin nach Ephesus gekommen und hat dort das Wort Gottes verkündigt, unter viel, viel Einsatz und Schwierigkeiten. Bei diesem großen Artemis-Tempel, ich erinnere euch nur daran, vielleicht wisst ihr es ja, gab es auch natürlich viel Geschäft. Wenn ihr heute mal zu Wallfahrtsorten kommt, dann werdet ihr sehen, dass da rundherum lauter Buden sind und da kann man Souvenirs kaufen und was weiß ich, nicht alles, danke. Und der Handel floriert, das Geschäft läuft. Aber wenn da plötzlich einer kommt, der sagt, genau das, was ihr hier kauft, diese Statuen aus Gold und aus Silber, die sind überhaupt nichts wert, die könnt ihr wegschmeißen. Die bringen euch nichts, liebe Leute. Hier ist einer, Jesus Christus, der kann euer Leben verändern. Dann wird es kritisch für die, die da in dem Gewerbe tätig sind. Und so war es auch in Ephesus. Da war einer, das war der Gewerkschaftschef, der Demetrius, und der hat die ganze Zunft dieser Gold- und Silberschmiede zusammengerufen zur Zeit des Paulus und hat gesagt, hey, da ist einer, der wiegelt das ganze asiatische Gebiet gegen uns auf. Die große Göttin Diana, die Artemis, die wird zu nichts werden, wenn wir diesem Mann glauben. Und so gab es einen riesen Volksaufstand. Ich habe mich erinnert, als ich die Bilder im Fernsehen sah von den Demonstrationen in Frankreich. Da sind sie auf die Straße gezogen, Hunderte, Tausende, und haben gerufen, stundenlang, Apostelgeschichte, Kapitel 19, groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana der Epheser, groß ist die Diana. Dann kommt der Bürgermeister und sagt, hey, was tut ihr hier? Werdet beruhigt, sie waren im Theater angelangt, in diesem riesigen Theater, so schreibt Apostelgeschichte 19. Und dort riefen sie und dann sagt er, wer weiß denn nicht, dass diese Göttin das Größte ist, was es überhaupt gibt. Und dann erklären sie ihm, warum sie diesen sozialen, gewerkschaftlichen Aufstand machen. Paulus verabschiedet sich von dieser Gemeinde, und jetzt komme ich gleich zum Sendschreiben. Paulus verabschiedet sich von dieser Gemeinde in Milet. Auch das kann man heute sehen als Ruinenstadt. Und dort kniet er nieder mit ihnen im Sand, mit den Ältesten. Und dann tut er fast wie eine prophetische Aussage. Er sagt, ich weiß, dass ich euer Angesicht nicht mehr sehen werde. Ich weiß, dass nach meinem Abschied in eure Gemeinde und Stadt Menschen kommen wie reißende Wölfe. Die werden die Gemeinde nicht verschonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Leute aufstehen und ihr Lehren verkündigen, um die Jünger und Nachfolger Jesu durcheinander zu bringen. Darauf schrieb er 10 Jahre nach der Gründung den Epheserbrief. Und damit ihr seht, wie das zusammenhängt, Da weiß er, dass der Kampf der Gemeinde nicht gegen Fleisch und Blut zu führen ist. Nicht mit Schwertern und Stangen oder Maschinengewehren, würden wir heute sagen, oder Böllern und Kanonen, sondern wir haben zu kämpfen, sagt er, gegen geistliche Mächte, die herrschen und die gegen euch wirken. Und darum brauchen wir eine entsprechende Ausrüstung. Epheser Kapitel 5, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, damit ihr nicht untergeht. Und wir haben vorhin gesungen, wer kann wider uns sein, wenn Gott für uns ist. Also das als Hintergrund der Geschichte dieser Gemeinde. Der Brief an Ephesus. Habt ihr auch schon Briefe bekommen? Freut ihr euch, wenn ihr Briefe bekommt? Heute gibt es ja das kaum mehr. Es gibt ja nur mehr SMS, Short Message Sending. Also 5 Worte, Daumen hoch, Daumen runter und so weiter. Das ist der ganze Brief, was man manchmal über WhatsApp bekommt. Da wundere ich mich, dass man das überhaupt so machen kann. Aber so ist es. Das Ausführlichste ist ja noch das E-Mail heute. Da kann man ja wenigstens noch liebe Grüße und alles Gute schreiben. Und so erhält man heute die Briefe. Früher war das anders, als ich in Hörsching meinen Militärdienst machte. Als Funker, da haben wir, Hedi und ich, wir waren damals schon verlobt. Jetzt passt auf, junge Leute, wir waren erst 18 Jahre, waren schon verlobt. Und da haben wir uns jede Woche einen Brief geschrieben. Telefon hatten wir keins. Handy schon überhaupt nicht. Das war 1958, bitte. Wer war damals noch nicht geboren? Eine ganze Reihe, Dankeschön. Also da schrieben wir uns und das hat sich später fortgesetzt, auch als ich in der Bibelschule war in Brake, 10 Jahre später, 1970, da war ich in der Bibelschule und da haben wir uns auch immer Briefe geschrieben. Und wisst ihr, wie der letzte Brief, den mir Hede geschrieben hatte, begann? Hier ist er. Ja, hier ist er. Der liegt immer in meiner Bibel. Da steht, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lieber Georg, dies ist der letzte Brief, den du nach Brake bekommst. Da hatte ich nämlich meine Schulzeit beendet und ein paar Tage später ging es dann nach Hause. Ein Brief kann natürlich verschiedene Reaktionen auslösen im Leben, oder? Dieser Tage bekam ich einen Brief. Da stand drauf LPD. Naja, ich sage nicht mehr. Die 30 Euro habe ich inzwischen eingezahlt. Übrigens, das ist mir seit Jahren wieder mal passiert. Also über den habe ich mich nicht so gefreut, als über den letzten Brief nach Prag. Wie hat wohl die Gemeinde reagiert in Ephesus? Wie hat sie reagiert? Was hat sie getan mit diesem Brief? Wer ihn übermittelt hat, wissen wir gar nicht. Sie war eine sehr gute, aktive, arbeitsame, ergebene Gemeinde. Und da sehen wir, was die Bibel hier schreibt. Erstens erwähnt sie die Empfänger. Da steht, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Doppelpunkt. Und dann heißt es noch einmal, in Vers 7, und wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also in diesem Brief sind eigentlich alle eingeschlossen. Der Engel der Gemeinde, das wird vorher erklärt in Kapitel 1, oder die 7 Sterne, von denen der sie in seiner Hand hält, wird gesagt, das ist die Leiter, die Ältesten, die Mitarbeiter, die Vorsitzenden, die Bischöfe, sagt an anderer Stelle die Bibel. Also Menschen an verantwortlicher Stellung sind. Die Kindermitarbeiter, die Jungschau-Mitarbeiter, die Ältesten, die Jugendmitarbeiter und wie immer. Aber nicht nur sie sind gemeint, sondern was der Geist den Gemeinden sagt, so heißt es hier. Also ich bin als erster gemeint, dem dieser Brief gilt. Und jeder, der an einer solchen Stelle steht. Aber auch wir alle sind gemeint, wenn wir diesen Brief lesen. Hier steht das Wort dem Engel Angelos. Angelos, das heißt Engel, das heißt so viel wie Bote oder Älteste oder Bischof oder Presbyter. Episkopos steht auf einer anderen Stelle, das heißt Aufseher. Nicht nur Aufseher, die die Gemeinde beobachten und schauen, dass nichts passiert, sondern auch Menschen, die aufsehen zu ihrem Herrn und die ihm dienen. Das sind die einen und dann sind auch die ganze Gemeinde ist angesprochen. Er wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Es ist interessant, dass hier nicht steht unter den sieben goldenen Kreuzen. Denn die Gemeinde damals bestand großteils aus jüdischen Menschen. Und die hatten etwas zu tun mit dem Leuchter. Die wussten, was der bedeutete. Aber dazu gehörten laut Epheserbrief nicht nur sie, sondern alle. Dort schreibt Paulus, die Gemeinde ist wie ein Leib, eine Einheit. Da gibt es keine Trennung, ob die jetzt aus Athlet kommen oder aus Wörs oder aus der Bernau oder aus Everding oder wo immer her, oder ob sie schwarz oder weiß oder braun sind. Es gibt keine Trennung. Das sind die Empfänger, die Gemeinde Gottes in Ephesus. Wer schreibt diesen Brief? Natürlich hat ihn Johannes aufgeschrieben und dann auch weitergesandt auf irgendeine Weise. Aber da steht, das sagt oder schreibt der, der da hält die sieben Sterne in seiner rechten Hand, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Wenn man den Inhalt des Briefes weiterliest, dann sieht man, dass dieser Schreiber, dieser Absender des Briefes die Gemeinde bewertet. Er macht eine gewisse Evaluation über den Zustand der Gemeinde nach etwa 40 Jahren oder 50 Jahren, seitdem sie besteht. Ich habe mich gefragt, hat er überhaupt das Recht dazu? Der sie bewertet? Nun, er hat wahrhaftig das Recht dazu. Denn in der Offenbarung und auch im Epheserbrief steht, er hat die Gemeinde, was? Erkauft durch sein eigenes Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Also wenn Jesus seine Gemeinde bewertet, positiv jetzt, durchsieht, wie es wirklich ausschaut bei ihnen, dann hat er das Recht, aber auch die Pflicht dazu. Ihm liegt die Gemeinde am Herzen. Es ist ihm nicht egal, wie sie lebt, was sie tut, welchen Weg sie einschlägt, sondern er hat sein ganzes Leben nicht nur für Einzelne, sondern auch für die Gemeinde Gottes gegeben. Er ist das Haupt, steht im Neuen Testament. Er ist das Haupt. Und der Kopf mit dem bisschen Gehirn, was da oben drinnen ist, der hat die Pflicht, den Körper nicht nur zu lenken, sondern auch zu versorgen. Er ist der Herr. Kyrios steht im Neuen Testament. Er ist der Herr. Er ist der Herr Jesus Christus. Und im ersten Kapitel haben wir gelesen, er hat die Schlüssel. Also er ist nicht nur eine Randfigur, sondern er ist die Schlüsselfigur der Gemeinde. Und die muss auch bleiben. Ihr Lieben, Johannes schreibt einmal, wer Jesus nicht mehr bekennt als den, der gekommen, gekreuzigt und auferstanden und gen Himmel gefahren ist, der hat eine Irrlehre verbreitet und vertritt sie. Er ist die Schlüsselfigur. In einem Lied singen wir, er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Mittelpunkt. Um ihn dreht sich die ganze Achse. Und wenn der verrückt wird, der Karl als Mechaniker weiß das, was dann passiert, dann fängt das ganze Gebilde an zu eiern und zu schlagen und aus der Bahn zu kommen und durcheinander zu geraten. Also der Schreiber. Der Inhalt des Briefes, ich gehe jetzt kurz entlang, der Inhalt des Briefes ist eine gewisse Diagnose und Bewertung, eine Therapie und Behandlung. Erstens bringt der Inhalt des Briefes eine großartige Anerkennung für die Gemeinde. Eine großartige Anerkennung. Ich weiß deine Werke. Ich kenne deine Arbeit. Ich kenne deine Geduld. Ich kenne deine Prüfung der Lügner und die, die du als solche erfunden hast. Ich weiß, dass du um meines Namens willen viel Lasten trägst und du bist nicht müde geworden. Lasst euch das alles mal zu Herzen gehen. Lasst euch das alles mal zu Herzen gehen. Die Werke, die Arbeit, die Geduld, die bösen Prüfen, das böse Hassen, eine fleißige, einsatzbereite, hellhörige, bibeltreue Gemeinde. Vollkommenes Programm läuft da ab. Wahrscheinlich so wie bei uns auch, oder? Der Terminkalender ist voll. Alles wird bedacht. Alles wird bedacht. Und dann kommt neben dieser Anerkennung eine gewisse Kritik, eine Ermahnung, eine Korrektur. Auch das brauchen wir, oder? Wer fährt mit seinem Auto einmal im Jahr zum TÜV? Jeder. Wir müssen fahren, oder? Das ist nicht natürlich vielleicht auch, weil die Leute Geld verdienen wollen mit uns und dann immer wieder was finden, was zu machen ist, aber es dient zu unserer Sicherheit, zur Sicherheit anderer. So dürfen wir jede Ermahnung, die uns auch im Neuen Testament begegnet, nicht gleich negativ einordnen. Der will was von mir. Der hat was gegen mich. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern der bemüht sich um mich. Der will, dass es mir gut geht, dieser Herr, der die Gemeinde erkauft hat. Was hat er für Anmerkung? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du gefallen bist. Die erste Liebe. Ich habe mir gedacht, was könnte das denn sein? Die erste Liebe verlassen. Was war die erste Frage, die Jesus dem Petrus am See Genezareth gestellt hat, nachdem er ihn verleugnet hatte, beim hohen Priester vor seiner Kreuzigung? Bitte? Bitte, nochmal. Liebst du mich, Petrus? Hast du mich lieb? Er fragte ihn nicht, wo bist du gewesen gestern? Hast du auch Fische gefangen hier im See? Läuft dein Geschäft wieder? Oder was tust du denn immer? Sondern seine erste Frage an diesen gefallenen, verleugneten Jünger war, hast du mich lieb? Dreimal hat er ihm diese Frage gestellt. Warum? Ja, nicht deshalb, weil er ihn verdammen wollte, sondern weil er merkte, wie wichtig diese Liebe, also dieses Festhalten an Jesus Christus eigentlich ist, weil er ihm nicht gleichgültig war. Deshalb fragt er ihn so. Und als, so lesen wir Matthäus 22, ihn jemand einmal fragte, was ist denn das größte Gebot, Meister? Was sagt er? Das größte Gebot ist, du sollst Gott deinem Herrn dienen. Nein, nein, sagt er nicht. Du sollst Gott deinen Herrn lieben. So nebenbei. Wochenendbeziehung. Ab und zu einmal. Nein, sondern du sollst Gott deinen Herrn lieben. Von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte und von all deinen Kräften. Das ist das größte und das wichtigste Gebot. Und dann steht weiter gleich. Und, mit einem Wort verbunden, und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot, sagt Jesus, ist dem Ersten gleich. Die erste Liebe verlassen, von der ersten Liebe gefallen, das fragt Jesus die Gemeinde. Das ist seine Anmerkung. In Johannes 13 sagt Johannes, woran wird man erkennen in der Welt, dass wir Jesu Jünger sind? am Anzug, an der Krawatte, an dem Namen der Gemeinde, an dem Einsatz in der Welt. Natürlich das auch, aber daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Deshalb ist es wichtig, wenn Jesus hier weiterführt, fährt, die Liebe zu Jesus beflügelt zur Tat. Er sagt, tue Buße, tue die ersten Werke. Ich habe mich gefragt, jetzt kommen wir wieder zu den Werken bei dieser Gemeinde, die hat doch schon so viel getan. Also, wenn man von der Liebe, von der Umkehr und von der ersten Liebe spricht, dann müsste man manchmal nachdenken, was hat denn die Gemeinde in Ephesus zuerst getan, als sie Jesus erkannt hat. Interessant. Da waren Leute dabei, laut Apostelgeschichte Kapitel 19, die hatten ein riesen Bücherregal voll von Büchern. Aber keine theologischen Bücher und keine Bibeln, sondern spiritistische Werke, religiöse Werke, die alle der Artemis und all diesen Göttinnen und Göttern gehuldigt haben. Sie haben da allerlei Kombinationen bemerkt. Und als sie merkten, wir brauchen eigentlich nichts anderes als Jesus, was haben sie getan? Sie haben die Bücher auf den Haufen gebracht und haben sie verbrannt. Tue die ersten Werke. Sie ließen sich taufen, zweimal sogar. Das ist interessant, das waren die ersten Wiedertäufer, habe ich immer gesagt. Zuerst wurden sie auf den Namen Johannes getauft und als Petrus kam und dann fragte er sie, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Sagen sie, woher? Wir haben nicht mal gehört davon. Dann ließen sie sich nochmals taufen und sie wurden getauft auf den Namen Jesu. Sie haben den Aufstand des Demetrius überstanden. Sie haben Gottes Wirken erlebt. Sie haben entdeckt, wie sich Menschen bekehrt haben. Wenn er sagt, kehre zurück zu diesen ersten Werken, dann sehen wir, was Gott eigentlich damit meint. Nun hat er auch bei dieser Anmerkung eine gewisse Strafe. Erstens ist großartig, dass Umkehr möglich ist. Dass Gott zur Buße ruft, Buße heißt ja nichts anderes wie Umkehr. Dass Gott uns nicht laufen lässt, sondern dass er uns zur Umkehr ruft. Die Konsequenz, wenn das nicht geschieht, ist gewaltig. Er sagt hier, wenn du aber nicht Buße tun wirst, dann werde ich deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht umkehrst. Ich will darüber nicht näher eingehen, aber die Geschichte hat gezeigt, dass dort, wo Jesus Christus aus dem Mittelpunkt des Lebens und aus dem Mittelpunkt einer Gemeinde gerückt wurde, die Gemeinde fruchtlos, unbrauchbar und nicht mehr als Licht der Welt dienen konnte. Der Leuchter ist weg. Wenn man die ganzen 7 Gemeinden und ihre Ruinenstädte besucht, ich habe sie mal besucht, einige Male mit Gruppen, da ist man erschüttert. Wenn man zurückdenkt, was hier in diesen Orten und Städten einmal geschehen ist, und es ist kaum bis überhaupt keine christliche Gemeinde mehr in diesem Gebiet zu finden. Die äußere Hülle bei den Gemeinden war schon noch da. Auch einige Zeit später. Die Riesen-Johannes-Basilika wurde gebaut. Aber wenn die Hülle allein da ist, dann bringt das nicht viel. Es braucht auch die Fülle. Das wisst ihr ja, ihr Hausfrauen im Kuchen. Der Teig ist wichtig. Aber wenn nichts drin ist, kein Mohn, keine Nuss, keine Fülle in irgendeiner Form, die schönen Torten, die runden, die werden zerschnitten und die werden gefüllt. Mit guter Creme und erst dann schmeckt das Gebäck wirklich gut. Aber darauf folgt, und damit schließe ich jetzt gleich ab, die Zusage der Belohnung. Wer Ohren hat, der höre. was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes wächst. Wir haben hier etwas zu essen und zu trinken auf dem Tisch. Das ist keine Mittagsmahlzeit, das ist ganz was anderes. Das erinnert uns an diese echte, erste Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das erinnert uns daran, dass er seine 12 Jünger zusammenrief und mit ihnen vor seinem Leiden und Sterben, später auch auferstehen, Gemeinschaft hatte. Gemeinschaft hatte. Da hat er laut Johannes, diesem Apostel, der auch die Offenbarung schrieb, vieles mit ihnen besprochen. Johannes Kapitel 13, 14, 15. Das ist eine Fülle von geistlichen Impulsen, die sie damals bekommen haben. Noch viel mehr sagt er, ich werde dem, der an mir und bei mir bleibt und mir in Liebe nachfolgt, zu essen geben von dem Baum des Lebens. Das ist die Zusage der Belohnung. Gemeinschaft mit Gott, nicht nur kurze Minuten, sondern Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit, in einer erneuerten Welt. Der Baum steht im Paradies Gottes, in der Welt Gottes. Von dem sind wir einmal als Menschen vertrieben worden aus dem Paradies. 1. Mose Kapitel 3. Da stand der Engel mit dem Schwert davor und keiner durfte mehr zurück. Durch das Blut Jesu ist die Tür wieder weit geöffnet. Der Engel steht nicht mehr dort. Kein Schwert ist mehr da, sondern die Einladung Gottes zum Baum des Lebens, zu Jesus zu kommen. Abschluss, Erkenntnis und Ergebnis habe ich überschrieben. Was bedeutet dieses Sendschreiben für uns heute? Punkt 1 sagt uns hier die Bibel, sie haben Leute geprüft und als Lügner befunden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt auch in der heutigen Zeit. Wir leben in der Welt, in unserer heutigen Gesellschaft, genauso wie damals in einem Multikulti-Gebilde. Und gestern hörte ich, dass einer in der Sendung, was ich glaube, oder Religionen der Welt, sagte, mein Wunsch wäre, ein Theologe, mein Wunsch wäre, dass alle Menschen friedlich zusammenleben, ganz gleich, welche Religion sie vertreten und auf welchem Weg sie sich befinden. Nun, dafür bin ich auch, dass wir friedlich zusammenleben. Nur, dass alles gleichgültig ist, das kann die Bibel nicht bestätigen. Die Bedrohung von außen an die Gemeinde wird hier deutlich. In Apostelgeschichte 19 kann man das nachlesen. Aber auch der Angriff von innen. Ich habe mich wirklich gewundert, dass Paulus dort sagt, auch aus eurer Mitte werden Leute kommen, die falsche Lehren verkündigen. Dann habe ich mal unsere Gemeindeliste so im Geist durchgegangen und habe gedacht, Georg, was wirst du am Sonntag sagen? Oder wer wird einmal kommen und uns vielleicht etwas vorhalten, was nicht Gottes Wort ist und aussagt? Also, das Prüfungsanliegen ist Gott wichtig, dass wir nicht in die Irre gehen. Jedes Lebensmittel bei uns, das ein Zertifikat trägt, ist auf Tauglichkeit und Echtheit geprüft. Und dann steht noch was drauf, ein Datum. Das ist das sogenannte Ablauf, nicht Verfall, das Ablaufdatum. Und das heißt, wenn man später davon nisst, dann kann es gefährlich werden. Also was machen wir mit dem? Wie behandeln wir Dinge, die auf uns zukommen von außen und von innen? Wo ist die Norm Gottes in unserer Gemeinde, in unserem Leben? Zweitens, was ist wichtig? Das Festhalten an der Hoffnung. Da steht drinnen, du bist nicht müde geworden, trotz der Last, die auf dir liegt. Festhalten an der Hoffnung, laut Hebräerbrief, heißt, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. In Geduld unterwegs bleiben. Lasst uns aufsehen, steht dort, auf Jesus Christus. Denn Anfänger und Vollender des Glaubens und laufen in Geduld zu dem Ziel hin, das uns gesteckt ist. Fallen ist möglich. Umkehr ist nötig. Du bist von der ersten Liebe gefallen. Ich habe mich gefragt, Georg, wie steht es in deinem Leben? Wenn ich zurückdenke an meine Zeit, aber auch an die Zeit, die Jesus hier meint, dann muss ich sagen, Fallen ist möglich, oder? Wer ist noch nie gefallen? Es zeigt keiner auf. Ich darf auch nicht aufzeigen. Umkehr ist nötig. Das ist die Liebe Gottes, die uns zurückruft zu ihm und in die Nachfolge zu ihm. Jesus hat in seinen Endzeitreden gesagt, am Ende der Zeiten wird die Liebe in vielen erkalten. Erkalten. Habt ihr schon mal ein Lagerfeuer gemacht? Das brennt manchmal so gewaltig. Ich habe dieser Tage einige Zweige vom Weihnachtsbaum verbrannt. Weiß nicht, ob ich das sagen darf. Jedenfalls in einer Feuerschale bei uns zu Hause. Und da stand ich ungefähr so einen Meter, eineinhalb Meter daneben. Wow, die paar Zweige, das kleine Gebilde, das hat gebrannt wie nur. Und das hat eine Hitze gegeben und eine Leuchtkraft verbreitet. Das hat mich gewaltig beeindruckt. Aber wenn die Liebe erkaltet, dann wird es immer weniger. Dann wird es immer weniger. Und zum Schluss bleibt nur mehr ein Haufen mehr oder wenig glühender Stämme übrig. Und was fängt dann an? Dann fängt es an zu qualmen, zu rauchen, zum Stinken. Der Rauch stinkt manchmal. Und was tut er nun? Der beißt in den Augen. Der lädt nicht ein, näher zum Feuer zu kommen, sondern der sagt, geh weg, da musst husten. Da rinnen dir die Augen, da geht es dir nicht gut, da wird alles vernebelt, was man so um sich sieht. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich. Umkehr ist nötig, zurück zur ersten Liebe. Ich frage mich, was bedeutet das für mich, die erste Liebe? Tradition ohne Liebe, die ist nicht gut. Und Tradition ohne Liebe führt zur Gesetzlichkeit. Aber Tradition und Liebe facht das Feuer im Leben ganz neu an. Vier Dinge. Liebe zur Bibel. Liebe zum Wort Gottes. Das ist das Erste und Wichtigste. Liebe zur Bibel. Lies die Bibel. Höre auf die Bibel. Lebe das Wort Gottes aus. In Offenbarung 1, Vers 3 haben wir gelesen, selig sind die da hören und die da lesen. Selig sind die, du auch und ich auch. Das zweite ist, der Ausdruck oder die Werke der Liebe ist die Liebe zum Gebet. In der Eheberatung heißt es manchmal, wenn man die Ehe zu trennen vorhat, sagen sich die Ehepartner was? Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Habt ihr das schon gehört? Hat Gott uns noch was zu sagen? Haben wir Gott noch was zu sagen? Oder haben wir uns nichts mehr zu sagen? Sitzen wir, stehen wir, liegen wir nebeneinander wie stumme Götzen? Das ist kein Ausdruck der Liebe zu Gott, sondern das ist ein Ausdruck der erkalteten Liebe. Diese Agape raucht nur mehr. Und da ist sie auch nicht mehr einladend und anziehend. Das dritte ist Liebe zur Gemeinde. Liebe zur Gemeinde. Da könnte ich noch viel sagen, aber ich sage nicht mehr viel. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir als Gemeinschaft in Liebe zusammenbleiben. Und in Liebe unterwegs sind. Wenn das Feuer auszugehen droht, dann gibt es nur eins. Nachlegen und reinblasen. Also nachlegen und reinblasen. Dann wird es wieder zu brennen kommen. Dann wird es wieder warm um diesen Haufen Kohle. Dann wird es wieder hell und die Leute sagen, was ist denn da los, dann wird es wieder einladend und dann wird es wieder gut. Und das Letzte ist die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus. Die ersten Christen, die haben genau diese vier Punkte als ganz wichtig erkannt. Von ihnen heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen. Also vier Säulen, auf denen oder vier Beine, auf denen der Tisch steht, ohne wackelig zu werden. Die Liebe, ihr Lieben, das ist das, wie man die Gemeinde oft angesprochen hat früher. Liebe Gemeinde, so hat man die Predigt begonnen. Also ihr Lieben, die Liebe ist das Salz in der Suppe. Eine Suppe ohne Salz. Da können noch so gute Frittaten drinnen sein oder Backerbsen oder andere Zutaten und Beilagen. Wenn das Salz fehlt, dann schmeckt es fad. Fad, so sagt Jesus. Fad. Die Liebe ist das Salz in der Suppe. Die Liebe ist das Salz in der Welt. Die Liebe ist das Salz in der Gemeinde. Die Liebe ist das Licht in der Welt, wo sonst der Hass regiert. Möge Gott es uns schenken, dass wir dies mitnehmen, ich auch, dass wir dies mitnehmen in unseren Alltag hinein und dass wir daraus lernen und in dieser ersten Liebe leben können. Amen.